willkommen bei Faszination Südostasien, dem Podcast, der dich auf eine unvergessliche Reise mitnimmt. Hier erwarten dich Insider-Tipps, spannende Geschichten inspirierender Menschen und ein Blick hinter die Kulissen. Von pulsierenden Metropolen über tropische Strände mitten hinein in ein Potpourri der Kulturen. Bereit für die Reise deines Lebens? Denn dies ist mehr als nur ein Podcast. Es ist dein Tor zu unendlichen Möglichkeiten. Dein Abenteuer beginnt jetzt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Faszination Südostasien, der Reisepodcast. Schön, dass du wieder dabei bist.
Heute geht es um ein Land in Südostasien, das nicht am Meer liegt, aber umso mehr begeistert, wenn man erstmal dort war. Und zwar um Laos. Chris, was fällt dir als erstes ein, wenn du an Laos denkst?
Also Laos ist für mich bis heute eines der beeindruckendsten Länder und wirklich eine meiner schönsten Reisen und schönsten Erinnerungen gewesen. Ich denke sofort an Buddhismus, an unfassbar gastfreundliche Menschen, wahnsinnig beeindruckende Natur und irgendwie an einen Hauch von Abenteuer.
Und heute sprechen nicht nur wir beide, sondern wir haben heute wieder einen Gast, und zwar Chris Fritze. Und er weiß ganz genau, wovon wir reden, denn er wollte ursprünglich mal mit dem Fahrrad die Welt umrunden, aber dann kam Corona und plötzlich war Laos nicht mehr nur ein Zwischenstopp auf der Reise, sondern er war fast 2 Jahre dort im Land zu Hause.
Genau, und was als Abenteuerreise begann, wurde zu einer ganz besonderen Verbindung mit einem Land, das ihn bis heute nicht mehr losgelassen hat. Heute erzählt er uns von dieser Zeit, von seiner Rückkehr, seinem Buch und gibt uns jede Menge Tipps für alle, die selbst mal nach Laos wollen.
Und natürlich sprechen wir darüber, was Laos als Reiseziel so besonders macht, welche Regionen sich besonders lohnen, was man dort unternehmen kann, wie man sich im Land fortbewegt und was überhaupt die beste Reisezeit für Laos ist.
Aber wir reden auch ein bisschen über die Menschen, die Küche, über Dinge, die vielleicht nicht in jedem Reiseführer stehen. Also ich würde mal sagen, auf nach Laos! So, also bevor wir in die Reisewelt von Laos eintauchen, wollen wir unseren heutigen Gast Chris ein bisschen besser kennenlernen und erfahren, wie es ihn überhaupt dorthin verschlagen hat. Chris, erstmal herzlich willkommen und hallo.
Ja, hallo.
Du hast ja eine aufregende Laos-Geschichte im Gepäck. Erzähl mal kurz, wer du bist und was du so machst.
Ja, mein Name ist Chris und in der Sache, wer bin ich? Ich bin auch einfach nur ein ganz normaler Typ, der sich 2019 mal überlegt hat, die Welt mit dem Fahrrad zu bereisen. Und wie du gerade eben schon so schön angeteasert hast, kam mir dann Corona dazwischen. Und ich habe mich in der Zeit dann letztendlich nach Laos rüber geflüchtet, muss man tatsächlich sagen.
Und ja, fast in der Nacht- und Nebelaktion.
Eine Erfahrung.
War das ja eine relativ
beinahe, genau. Und ja, das ist einfach eine Geschichte, die buchstäblich mein Leben auf den Kopf gestellt hat und einfach so hat mein Leben eine ganz andere Richtung eingeschlagen.
Ja, du hast gesagt, du warst mit dem Fahrrad auf Weltreise, als Corona kam und bist dann in Laos gestrandet, wenn man es so nennen kann, bei einem Land ohne Meer. Ja. Wie kam es denn dazu?
Genau.
Nimm uns da mal kurz mit, erzähl mal kurz, wie es dazu kam, dass du dann doch etwas länger in Laos geblieben bist, als du das vielleicht ursprünglich mal gedacht hattest.
Ja, gerne. Also ich bin Mitte 2019 in Deutschland mit meinem Fahrrad losgeradelt, in meiner Flensburger Heimat, also auch ganz im Norden von Deutschland. Und ich hatte halt einfach diese Idee, den Traum, war einfach ein Lebenstraum, die Welt zu bereisen. Und ich wollte das gerne mit dem Fahrrad machen. Und naja, ich bin dann halt einfach erstmal Richtung Osten losgeradelt. So eine konkrete Route hatte ich mir nie zurechtgelegt. Aber Osten hat Sinn gemacht für mich, weil Richtung Westen ist einfach schnell Schluss. Und ja, nachdem ich über Osteuropa, den Kaukasus, Mittleren Osten, dann irgendwann in Südostasien gelandet bin, waren dann auch schon 9 Monate rum. Also wir sind dann schon im März 2020 mittlerweile. Und zu dem Zeitpunkt war ich gerade in Vietnam, im Norden von Vietnam.
Das war dein erstes Land in Südostasien?
Das korrekt, ja. Ich hatte zwischenzeitlich einen Flug genommen vom Oman nach Vietnam, also nach Hanoi. Ich hatte einfach, zu dem Zeitpunkt hatte ich keine große Lust, durch Indien zu radeln. Rückblickend wahrscheinlich auch gut, weil sonst wäre ich während der Pandemie in Indien hängen geblieben. Und so wie es dann letztendlich für mich gelaufen ist, rückblickend zumindest, ist es dann ja auch gut gewesen. Aber wie gesagt, ich war dann in Vietnam und war auch soweit in Ordnung alles. Ich bin erstmal in den Norden von Vietnam geradelt, zur Ha Giang Loop. Hab die Ha Giang Loop auch mit dem Fahrrad umkurvt. Wahrscheinlich die anstrengendste Sache, die ich mit dem Fahrrad jemals gemacht habe. Und dann kam so langsam dieses Thema Corona auf. Aber keiner wusste so richtig, was ist denn das eigentlich? Die Leute haben angefangen, darüber zu reden, aber naja, so richtig konnte das keiner einordnen. Und dementsprechend war mir das auch zu dem Zeitpunkt relativ egal. Ich habe sowieso nicht viel die Nachrichten verfolgt. Mein Handy war meiste Zeit aus. Ich habe einfach mein Ding gemacht.
War das zu dem Zeitpunkt in Europa oder bei uns in Deutschland irgendwie schon ein Thema? Und du hast das irgendwie über Familie, Freunde schon mitbekommen? Oder zu dem Zeitpunkt noch gar nicht hier groß angekommen?
Ich habe es vereinzelt über Freunde irgendwie so ein bisschen mitbekommen. Aber wie gesagt, mein Handy war oftmals aus, dementsprechend.
Man wusste ja auch gar nicht, was das überhaupt bedeutet, ne?
Also, mal abgesehen davon. Ganz genau. Das war ja genau das Ding. Also zunächst war die Wahrnehmung in Vietnam so, das ist so diese chinesische Krankheit. Mhm. So. Und dementsprechend wurde dann auch irgendwann die Grenze nach China geschlossen. Aber ich konnte das immer gut argumentieren und sagen, hey, Leute, guck mich an. Ich bin kein Chinese. Und ich konnte auch mit meinem Reisepass zeigen, ich war vorher nicht in China. Also somit hatte ich auch überhaupt gar keine Probleme. Aber das schwenkte dann so langsam um von dieser komischen chinesischen Krankheit. Es war dann auf einmal so diese Ausländerkrankheit. So, und ich war offensichtlich ein Ausländer in Vietnam und zudem noch einer, der auf dem Fahrrad unterwegs war und buchstäblich durch jedes einzelne Dorf durchradelt. Und somit hat sich die Stimmung, ich sag mal, verändert. Mhm. Und ich habe versucht, das Beste draus zu machen. Ich konnte es nicht einordnen. Die Menschen konnten sicherlich auch nicht einordnen. Aber es kam dann irgendwann so weit, dass ich wahnsinnig große Schwierigkeiten hatte, Unterkünfte zu finden. So, ich hatte zum Glück mein Zelt dabei. Von dem her war das noch weitestgehend in Ordnung. Aber es kam zu einem Punkt, wo ich auch nahezu keine Möglichkeit mehr hatte, Lebensmittel zu kaufen. Mhm. Und dann steht man auf einmal ganz schön hilflos da.
Fühlt sich dann vielleicht auch unwohl, wenn man sich nicht wirklich willkommen fühlt.
Total. Also die Situation hatte sich dann dahin zugespitzt, dass ich wirklich an der Türschwelle von Geschäften einfach wieder rausgescheucht wurde. Also man hat mir klipp und klar gesagt, nee, du bist hier nicht willkommen. Bin ich zum nächsten Restaurant gegangen und da hat man schon ja auch wild mir den Arm gefuchtelt, um mir zu zeigen, nee, komm hier nicht rein. Und selbst wenn ich auf die Straßenhändlerin zugegangen bin, um mir vielleicht einfach nur ein Sandwich zu holen, auch das hat nicht funktioniert. Also auch mein hilfloses Flehen, mir einfach irgendwie was zuzuwerfen und ich lege das Geld einfach auf den Bordstein, das hat nicht funktioniert.
Mhm. Ja gut, dann geht's ja so ein bisschen an die existenziellen Dinge und Themen, ne? Dann
Korrekt. Ja. Und meine ursprüngliche Idee war eigentlich immer die Küste entlang runter, also entlang von Vietnam runterzufahren, bis ich irgendwann in Kambodscha ankomme. Und ich habe dann einen Blick auf die Karte geworfen, um zu gucken, okay, wie weit ist es denn jetzt bis nach Kambodscha? Und habe dann schnell gemerkt, naja, bis Kambodscha sind es noch rund 1000 Kilometer. Und dann habe ich einen Blick in meine Fahrradtaschen geworfen und gemerkt, naja, ich habe jetzt in meinen Fahrradtaschen noch 2 Orangen und eine halbe Packung Cracker. Da muss man, glaube ich, kein Genie sein, dass das ein bisschen wenig ist, um 1000 Kilometer zurückzulegen. Und naja, beim zweiten Blick auf die Karte habe ich dann gesehen, naja gut, da ist dann auch noch Laos. Und das ist rund 100 Kilometer entfernt.
Hast du dich da befunden?
100 Kilometer, habe ich gedacht.
Zentralvietnam irgendwie, glaube ich, ne?
So nördlich, zentral. Das war die Gegend rund um Vinh. Das ist eine größere Stadt in der Region. Und ja, dann habe ich so den Entschluss gefasst, okay, ich biege jetzt hier einfach rechts ab. Ich fahre nach Laos. Und das war Prinzip Hoffnung. einfach weil ich Hunger hatte, dass es hoffentlich auf der anderen Seite der Grenze einfacher ist, besser für mich, dass ich wenigstens Unterkunft finde und Verpflegung. Und ich wusste, dass ich halt mit den zwei Orangen und den paar Crackern den einen Tag über die Runden kommen würde, aber dann am Tag da drauf, ja, das war einfach Mut zur Lücke. Und dementsprechend bin ich dann einfach, wie gesagt, rechts abgebogen und den Berg hochgeradelt, bis ich irgendwann zum Grenzposten Richtung Laos erreicht habe.
Und da durftest du ja dann die Grenze nach Laos passieren. Das hat ja dann glücklicherweise geklappt. Und aus deinem kurzen oder kurz geplanten Aufenthalt, ich glaube, du wolltest dich ja dort mehr oder weniger nur aufhalten, bis dann eben diese strikten Regelungen irgendwie wieder aufgehoben waren, um dann weiter Richtung Kambodscha zu radeln. Das war, glaube ich, ja so ursprünglich mal der Plan. Und aus diesem kurzen Aufenthalt wurden ja dann fast 2 Jahre. Erzähl mal,
sogar über zwei Jahre.
Über 2 Jahre. Ja, dann erzähl mal kurz, was ist denn in dieser Zeit passiert? Also du hast natürlich darüber ein Buch geschrieben, wenn du uns das diese 2 Jahre komplett jetzt natürlich erzählen wirst, wäre ein bisschen umfangreich, aber fass mal kurz zusammen, was ist da so im Groben geschehen?
Genau, ja. Also ich hatte das Glück, muss ich tatsächlich sagen, dass in dem Moment, wo ich die Grenze überschritten hatte, ich habe sofort gespürt, irgendwie ist was anders hier. So, da war irgendwie eine andere Energie. Also ich bin jetzt kein spiritueller Mensch, aber ich habe da irgendwie gespürt, irgendwie war was anders. Und ich bin dann auch in die allererste Ortschaft nach der Grenze reingefahren. Das war so 20 Kilometer nach der Grenze. Und das allererste Gästehaus, das ich angesteuert habe, ich war herzlich willkommen. Das allererste Restaurant, das ich danach angesteuert habe, auch. Ich habe sofort was zu essen bekommen. Und das ist natürlich erstmal ganz viel von meinen Schultern abgefallen.
So, okay. Das glaube ich dir.
Ja. Und ja, ich habe dann ein bisschen Zeit gebraucht, um das Ganze erstmal sacken zu lassen, weil das war ja auch ein Prozess, der sich über einige Tage in Vietnam hingezogen hatte. Und ich hatte, wie gesagt, dann die Idee, statt ursprünglich die Küste von Vietnam dann runter zu radeln, habe ich gesagt, naja gut, dann folge ich halt dem Mekong. So, ist auch Wasser. Und so habe ich dann gedacht, so sehe ich dann auch noch ein bisschen was von Laos, ein Land, das ich ursprünglich gar nicht auf dem Zettel hatte. Also irgendwie hatte ich das gar nicht so richtig auf dem Schirm, das Land. Und nach rund einer Woche war es dann soweit, dass dann Laos auch den ersten harten Lockdown veranlasst hatte. Und ich musste dann einfach eine Entscheidung treffen, wie ich damit umgehen will. Und ich habe letztendlich die Entscheidung getroffen, die Sache auszusitzen, weil, wie wir gerade eben schon gesagt haben, wir wussten ja alle nicht, was da irgendwie auf uns zukommt. Und in meinem Kopf war das irgendwie wieder nur so eine Vogelgrippe, wie wir sie einmal pro Dekade irgendwo auf der Welt sehen. Und in 2-3 Monaten ist der Spuk vorbei und dann fahre ich halt weiter. Dass ich mich da halt täuschen würde, dass aus diesen 2-3 Monaten halt über 2 Jahre werden würden, das habe ich natürlich nicht geahnt. Und so begann dann letztendlich eine Reise durchs Land von über 2 Jahren, wo ich ja gefühlt fast alles vom Land gesehen habe. Und
sich für dich auch, wie du gesagt hast, einiges verändert hat.
Total, total.
Wir haben es ja jetzt schon mehrfach erwähnt, du hast über diese besondere Zeit ein Buch geschrieben, Gefangen im Paradies, wie ein Umweg mit dem Fahrrad nach Laos mein Leben veränderte. Magst du uns da mal eine kurze Passage vorlesen?
Ja, das mache ich gerne. Ich habe hier mal eine Passage mir zurechtgelegt. Und zwar ist das der erste Absatz aus dem 3. Kapitel. Mhm. Und das 3. Kapitel heißt Plötzlich Lockdown. In der ganzen Welt verschärfte sich nun die Corona-Situation. Und obwohl Laos bis zu diesem Zeitpunkt noch nahezu keine Fälle gesehen hatte, wurde auch hier kurzerhand ein harter Lockdown veranlasst. 4 Wochen wurden dafür zunächst angesetzt. Damit hatte ich nicht gerechnet. Hatte ich gerade doch noch gedacht, in 2 Wochen in Kambodscha zu sein. Was nun? Fragte ich mich und legte mir meine Option zurecht. Option 1. Die Reise abbrechen, schnellstmöglich in die Hauptstadt Vientiane reisen und von dort aus einen Evakuierungsflug nach Deutschland nehmen. Option 2. Da die Grenzen nach Thailand noch bis Mitternacht geöffnet sein würden, schnell Sachen packen und über die dritte thailändisch-laotische Freundschaftsbrücke über den Mekong nach Thailand fahren. Option 3. In Laos bleiben, den Lockdown aussetzen und meine Reise anschließend wie geplant nach Kambodscha fortsetzen. Ich tat mich schwer, eine Entscheidung zu treffen, und so saß ich eine ganze Weile mit Irina, einer Backpackerin aus den USA, in unserem Dormroom zusammen und wägte mit ihr die Option ab. Geduldig hörte sie sich meine Gedankengänge an. Ja, ich habe es ja vorhin schon ein bisschen vorweggenommen. Ich habe mich entschieden zu bleiben, aber so kann sich ja jeder Zuhörer mal Gedanken machen. Hey, was würdest du machen in so einer Situation, wenn du im Kopf um die Welt reisen willst und auf einmal bist du mit einer Situation konfrontiert, wo keiner genau weiß, was kommt jetzt eigentlich auf dich zu? Und das macht was mit einem, das kann ich euch versprechen.
Ja, und du hast dich, wie du gesagt hast, dazu entschieden zu bleiben, aber du hast dich nicht nur dazu entschieden zu bleiben, sondern du hast dich auch dazu entschieden, nachdem du zurück nach Deutschland gereist bist, auch wieder zurück nach Laos zu kommen. Was hat dich denn seitdem immer wieder nach Laos zurückgebracht?
Ja, nachdem ich mich irgendwann entschieden habe für den Standort Luang Prabang im Norden von Laos, das war für mich einfach so der Ort, an dem ich mich am wohlsten gefühlt hatte und wo ich halt auch einige Freundschaften geschlossen hatte. Ich habe da dann auch irgendwann mir ein Haus gemietet und hatte dann auch angefangen wieder zu arbeiten. Habe dann aber auch meine Partnerin dort kennengelernt. Eine Französin, die schon viele Jahre zuvor auch da gelebt hatte. Und ja, wie es halt ist im Leben, die Zeit bleibt nicht stehen. Man macht weiter. Ich hatte die Situation angenommen, wie sie war. Und habe dann angefangen, mir ein Leben mit meiner Partnerin aufzubauen. Und ja, dementsprechend ist auch Laos mittlerweile einer der Lebensmittelpunkte von mir geworden. Neben Deutschland.
Puh, es ist jetzt gar nicht so leicht, hier den Übergang zu machen. Die ganze Geschichte, die du erzählt hast aus Vietnam und wie bedrohlich und unangenehm die Lage dort war und dann die Entscheidung, die du in Laos dann getroffen hast, dort zu bleiben. Da würden mir jetzt noch 1000 Fragen zu einfallen zu dieser Zeit. Und
ja, dafür empfehle ich das Buch.
Genau, das ist, glaube ich, ein guter Hinweis, weil wir natürlich ja eigentlich ein Reiseblog sind und uns jetzt ein bisschen dem Thema Laos als Reiseziel widmen wollen. Aber machen wir weiter. Also Laos steht ja oft so ein bisschen im Schatten seiner Nachbarländer. Ne? Da hat man das alles überstrahlende Thailand, das beliebteste Reiseziel in Südostasien, Kambodscha mit den Tempeln von Angkor und auch Vietnam, was von Jahr zu Jahr mehr Besucher anzieht. Warum lohnt es sich, trotzdem nach Laos zu reisen? Wir hatten ja eben schon gesagt, Laos liegt nicht am Meer. Viele verknüpfen den Urlaub ja auch mit Strand und so weiter. Was sind aus deiner Sicht die Gründe für eine Laos-Reise?
Wie du schon sagtest, ich glaube, das haben viele nicht so richtig auf dem Schirm, dass Laos tatsächlich das einzige Binnenland ist in Südostasien und somit keinen Strand hat. Und ich kann auch nur bestätigen, was du einleitend sagtest, es ist ein Land, das viel Kultur hat, eine alte Kultur. Es lebt auch von seiner Natur. Und für mich ist Laos immer verbunden mit ein Stück weit Abenteuer. Es passiert immer irgendwie was. Und darauf muss man eingestellt sein.
Ich weiß nicht, hast du denn in den letzten Jahren dann nach Corona noch die anderen Nachbarländer bereist? Also bist du noch mal nach Vietnam oder bist du mal nach Kambodscha oder nach Thailand gereist?
Ja, ich war in all von diesen Ländern und ich war auch in Vietnam danach nochmal. Das war für mich in dem Moment auch ein bisschen Vergangenheitsbewältigung, einfach nur zu gucken, sind die Vietnamesen wirklich so drauf, wie ich sie dann erlebt hatte zu dem Zeitpunkt, oder war ich einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort? Ich habe dann gelernt, ich war zur falschen Zeit am falschen Ort. ich bin dann auch nochmal mit dem Fahrrad weitergefahren von Laos nach Singapur. Und da habe ich dann tatsächlich die Route eingeschlagen, die ich mir Jahre zuvor überlegt hatte. Es war mir einfach ein ganz tiefes Bedürfnis. Ich habe die ganze Zeit immer im Kopf gehabt, okay, ich bin in dieses Land mit dem Fahrrad gekommen, ich fahre hier auch wieder mit dem Fahrrad raus. Also bin ich dann habe ich die Tour wieder da angesetzt, wo sie dann zwei Jahre oder über zwei Jahre zuvor für mich geendet war, im Süden von Laos, in Pakse. Das war letztendlich so die Sackgasse für mich. Bin dann wieder mit dem Nachtbus hingefahren, mit Fahrrad und dem ganzen Gepäck und bin dann nach Kambodscha, nach Thailand, nach Malaysia bis runter nach Singapur. Das war ein versöhnlicher Abschluss für mich auch so, dass ich sagen kann, okay, ich habe es geschafft, ich habe die Sache tatsächlich ausgesessen.
Wenn du mit dem Fahrrad unterwegs bist, reist du natürlich deutlich langsamer und bekommst ganz andere Einblicke in die einzelnen Länder. Jetzt nach den Erfahrungen, die du gemacht hast, wie unterscheidet sich denn Laos aus deiner Sicht noch von den anderen Ländern Südostasiens, also jetzt abgesehen von der geografischen Lage?
Ja, wie ich gerade schon angedeutet habe, es ist noch ein relativ naturbelassenes Land. Ich habe das neulich zufällig erstmal nachgeschaut. Also tatsächlich noch 50% des Landes ist mit Wald bedeckt und noch rund 8% sind Regenwälder. Ich sag mal, das ist für Menschen, die gerne in der Natur sind, natürlich sehr reizvoll. Es unterscheidet sich halt auch dahingehend, dass es kulturell nochmal anders ist. Es ist einfach, die Kultur ist älter. Also mir sagen auch Menschen aus Thailand oftmals, das ist so wie Thailand vor 30, 40 Jahren. Also in vielerlei Hinsicht, also was Infrastruktur angeht, aber halt auch die Kultur selbst. Man merkt, dass die Einheimischen schon sehr stolz sind auf ihre Kultur. Man muss dazu wissen, dass Laos offiziell 49 ethnische Gruppen hat. Inoffiziell sind es mit Sicherheit mehr. Und jede Kultur hat dann so auch seine Eigenarten im Sinne von traditioneller Kleidung, von irgendwelchen Events, sei es auch nur das Neujahrsevent. Die leben teilweise nach unterschiedlichen Kalendern. Sie haben teilweise unterschiedliche Sprachen. Also selbst wenn man Laotisch spricht und man ist in gewissen Regionen unterwegs, das kann sehr gut passieren, dass die Menschen einen dort überhaupt nicht verstehen. Ja, ich glaube, das sind so die größten Unterschiede.
Du hast gerade gesagt, dass Laos vor allem für Menschen, die gerne in der Natur sind, auf jeden Fall schon mal ein passendes Reiseziel ist. Welche Art von Reisenden kommen in Laos noch auf ihre Kosten?
Ja, definitiv Menschen, die Lust haben auf ein kleines Abenteuer. In der Regel sind das oft Backpacker, so, die halt einfach Lust haben, was zu erleben und sich auch auf Eventualitäten einlassen und bereit sind, sich auf gewisse Unannehmlichkeiten einzulassen. Daher denke ich, für Backpacker ist das Land definitiv interessant. Ich sehe aber auch mehr und mehr Familien, auch mit Kindern. Also das gibt's, weil es gibt durchaus interessante Aktivitäten, gerade Outdoor-Aktivitäten, die man da mal machen kann. Und Laos ist halt auch bekannt, nicht nur Laos selbst, aber generell Südostasien, wo man vielleicht auch mal mit einem kleineren Budget was Außergewöhnliches machen kann. Wer vielleicht nicht unbedingt so auf seine Kosten kommt, um das auch mal von der anderen Seite zu beleuchten, sind Menschen, die auf Luxus aus sind oder einfach nur mal entspannen und Seele baumeln lassen. Es gibt natürlich auch Luxus-Resorts, die auch wirklich hübsch sind und wo man sich wohlfühlen kann. Aber ich sag mal, der Service im Vergleich zu beispielsweise Thailand ist nochmal, ich sag mal, da gibt's noch Nachholbedarf. So, also von dem her, das ist das, was ich auch sagte. man muss auch bereit sein, einige Unannehmlichkeiten oder Unbequemlichkeiten mal einzunehmen und nicht alles, man sollte keinen Perfektionismus erwarten.
Ja, das stimmt. Du hast gerade schon die Kultur angesprochen. Kommen wir noch kurz auf die Menschen in Laos zu sprechen und die Gastfreundschaft. Du hast ja eben schon gesagt, dass du ganz froh warst, dass du in der sehr schwierigen Lage zu Beginn von Corona dort schon sehr freundlich empfangen wurdest. Wie war das so generell? Du warst dann in 2 Jahren auch immer mal wieder an anderen Orten und so. Wie würdest du das bewerten?
Ja, also ich habe da natürlich 2 unterschiedliche Perspektiven drauf. Also ich habe einmal so die Perspektive des Touristen oder des Reisenden und ich habe natürlich mittlerweile auch eine Perspektive als jemanden, der da lebt. Und jetzt aus touristischer Perspektive, wie du schon sagtest, es sind sehr freundliche Menschen, sehr gastliche Menschen und das wird auch das sein, was jeder Tourist erleben wird. Also die Menschen scheinen immer sehr fröhlich zu sein und haben auch meistens ein Lächeln für einen übrig oder na, man wird auch gerne mal dazugeholt, dass man sich zu einer Gruppe dazusetzen kann und dann steht auch schon sofort ein Glas Bier unter deiner Nase. Das ist ganz normal. Als jemand, der da lebt, habe ich natürlich auch noch eine andere Perspektive, aber das ist jetzt nichts exklusiv für Laos, dass ich glaube, das ist einfach was, das hat man überall. Ja, man kriegt einen Blick hinter die Kulissen, wie gewisse Sachen funktionieren oder auch nicht funktionieren. Oder wo sind die Schwierigkeiten in der Gesellschaft? Und da wünscht man sich schon, oder habe ich mir manches Mal tatsächlich gewünscht, dass ich diese Sachen nie gesehen hätte, sondern halt ewig die rosarote Touristenbrille aufgehabt hätte.
Ja, ich glaube, das ist überall so, ne? Dass wenn man zuerst sieht man halt die Fassade und wenn man irgendwo länger ist, dann hat man auch einen anderen Blick auf die Dinge.
Ja, total.
Ja, danke bis hierhin erstmal. Jetzt haben wir schon mal einen ersten Eindruck gewonnen, wie es in Laos aussieht. Und der Chris macht jetzt mal ein bisschen mit den Regionen und den Highlights weiter.
Laos ist tatsächlich größer, als man denkt, wenn man auf die Karte schaut. Es ist, wie schon mehrfach erwähnt, das einzige Binnenland in Südostasien, das einzige Land, also ohne Meer, keine Inseln, keine Strände, aber jede Menge anderer Vorzüge, die man vielleicht an anderen Orten nicht so vorfindet. Chris, gib uns mal einen kurzen geografischen Überblick, wie sich das Land so aufbaut. Du hast vorhin schon ein paar Orte genannt, Paxe im Süden, Luang Prabang im Norden.
Ja, um es mal so ein bisschen einordnen zu können. Es war tatsächlich auch eine Frage, die mir sehr oft gestellt wurde, als ich dann mich entschieden hatte, die Sache Corona in Laos auszusitzen. Ich habe damals ich habe Familie angerufen, ich habe viele Freunde angerufen, einfach nur um den Bescheid zu geben, hey Leute, ich bin in Laos, mir geht's gut, ihr braucht euch keine Sorgen machen. Und eine Frage, die häufig kam, war tatsächlich, was ist Laos? So. Ich habe so gedacht, was ist Laos? Aber vielen Menschen scheint gar nicht bewusst zu sein, dass dieses Land überhaupt existiert. Und so habe ich dann auch immer angefangen. Und ich wusste es bis zu dem Zeitpunkt ja auch nur, weil ich es erst auf der Landkarte gesehen hatte und dann ja mich entschieden hatte, die Sache da auszusitzen. Und ich habe dann auch immer so angefangen und gesagt, ja, also Laos ist ein Land in Südostasien und zwar letztendlich zwischen Thailand und Vietnam. Da habe ich oft die Antwort bekommen, ach, da ist noch ein Land. Ja, das ist tatsächlich Laos. Also wir haben Thailand im Westen, wir haben Vietnam im Osten, im Süden ist dann noch Kambodscha und im Norden Myanmar und China. So kann man das geografisch schon mal einordnen. So weiß man jetzt auch, dass da was ist. Dann grundsätzlich geografisch, man kann es innerhalb des Landes nochmal, ich würde sagen, in 2 größere Regionen unterteilen. Der Norden eher so das Hochland und der Süden eher das Flachland. Und dementsprechend sind halt auch nochmal Menschen und Kultur nochmal sehr unterschiedlich. Ja, aber ganz am wichtigsten letztendlich, was du ja auch sagtest, es ist ein Binnenland. Also es gibt keinen Strand. Es gibt aber Inseln, da muss ich dich korrigieren.
Ich wusste, dass das Süden kommt. Ich habe vorhin, als ich gesagt habe, es gibt keine Strände, es stimmt ja natürlich nicht, es gibt keine Strände am Meer, hätte ich vielleicht dazu sagen sollen. Ne?
Ja, Strände gibt es jede Menge entlang der Flüsse, vor allem entlang des Mekongs natürlich, aber es gibt auch Inseln. Und zwar gibt es eine Region im Süden von Laos, an der Grenze zu Kambodscha, nennt sich die 4000 Islands, also die 4000 Inseln. Die Zahl ist auch nur ein Schätzwert, habe ich irgendwann mal rausgefunden, weil das hängt auch immer davon ab, ob jetzt gerade Regen- oder Trockenzeit ist und wie hoch der Wasserstand ist vom Mekong. Aber man schätzt wohl um die 4000 scheinbar. Und ja,
gut.
Auch ein sehr beliebtes Touristenziel.
Ja, absolut. Du hast jetzt schon die 4000 Islands angesprochen. Jetzt kommen Reisende zum ersten Mal in das Land. Welche Regionen würden sich denn da anbieten? Du hast auch vorhin schon erwähnt, es ist nicht ganz so leicht zu bereisen wie vielleicht Thailand, Vietnam, die eine andere Infrastruktur haben, auch von der Geografie ein bisschen anders aufgebaut sind. Kannst du da vielleicht eine Empfehlung geben, was sich für einen Erstreisenden oder eine Erstreisende anbietet? Wohin könnte ich reisen?
Ja, also ich würde sagen, man sollte sich vorab Gedanken machen, wie viel Zeit habe ich. Hm. Und man sollte sich vorab Gedanken machen, was erwarte ich von dieser Reise? Habe ich Lust mehr auf was Kulturelles oder habe ich vielleicht Lust mehr auf Action? Hm. Wenn es eher was Kulturelles sein soll, dann würde ich den Norden des Landes empfehlen. Also insbesondere Luang Prabang ist so das kulturelle Zentrum, auch so eine buddhistische Hochburg generell in Südostasien. Das darf man auf gar keinen Fall auslassen. Und was dann letztendlich eine klassische Route ist im Norden, ist von Thailand kommt in der Regel. Mal angenommen, man kommt von Norden, man reist ein aus Richtung Chiang Mai, mit einem Slowboat, 2 Tage entlang den Mekong, dann erreicht man irgendwann Luang Prabang. Dort ein wenig Zeit verbringen. Von dort aus ist eine ungefähr 4-stündige Minibusfahrt weiter Richtung Norden. Da gibt es einen schönen kleinen Ort, der heißt Nong Khiao. Mhm. Das ist einer der meiner Lieblingsorte. Da habe ich während der Pandemie auch einige Zeit verbracht und irgendwie, ich habe mich da einfach sehr wohl gefühlt. Irgendwie hatte der Ort etwas Magisches. Hat irgendwie so eine magische, weiß nicht, Atmosphäre auf mich gehabt.
So am Fluss gelegen und zwischen den Bergen. Das ist auch ein super schönes Panorama.
Genau, genau. Ganz genau. Auch das Cover von meinem Buch, das Bild davon, ist dort entstanden. Und das kann ich nur wärmstens empfehlen. Und ja, von dort aus würde ich zurückkehren nach Luang Prabang und dann mit der Bahn. Es gibt mittlerweile auch eine Bahn in Laos seit wenigen Jahren. Und wir haben heute den 1. Juli, richtig?
Heute ist der 1. Juli.
Da habe ich sogar ein Update für euch und für alle Zuhörer. Ab heute kann man bei der Lao China Railway seine Tickets sogar 7 Tage im Voraus buchen. Klingt jetzt vielleicht erstmal lächerlich für die Leute, die noch nie da waren. Aber bis gestern konnte man seine Tickets nur 3 Tage im Voraus buchen.
Das ist gut zu wissen. Ich bin in knapp 3 Wochen in Laos und habe ich ein bisschen mehr Zeit, mir vorher die Tickets zuzulegen.
Ganz genau. Ja, und das macht halt auch eine Reiseplanung für Menschen, die ihre Reise auch längerfristig im Voraus planen möchten. Und das sind ja nicht wenige. Macht es schwieriger. So, wenn man weiß, okay, ich kann dann 3 Tage im Voraus buchen. Bekomme ich denn überhaupt noch Tickets?
Genau. Ich meine, es gibt ja immer noch die Option, dann relativ kurzfristig auch irgendwie mit einem Minibus zu fahren. Aber du hast jetzt, ich bin, glaube ich, diese Strecke, die du jetzt meinst, Richtung Süden, glaube ich, wo jetzt die Bahn in 1 Stunde fährt, das hat halt mit dem Bus dann irgendwie 5-6 Stunden gedauert. Das ist natürlich schon eine Erleichterung.
Ganz genau. Ne? Ganz genau. Genau. Also man kann jetzt tatsächlich in weniger als 1 Stunde von Luang Prabang nach Van Vieng fahren. Van Vieng ist, ich würde sagen, so ein Stück weit die Backpacker- und Party-Hochburg in Laos. Also viele Aktivitäten auch, viele Outdoor-Aktivitäten. Also man muss ja nicht unbedingt jetzt Party machen, wenn man lieber auf Outdoor-Aktivitäten aus ist. Das ist eine sehr gute Adresse. Also man kann da so viel machen. Also wir reden hier über Heißluftballonflüge, Paragliding, Tubing.
Diese Lagunen, einfach auch Höhlen und so gibt's auch. Ne?
Ganz genau, ganz genau. Also Wandern, genau, die Lagunen sind, einige sind echt wunderschön. Ja.
Auch das Tubing.
Das lohnt sich schon.
Das Tubing, ne? Also wer vielleicht vor 10, 12, 15 Jahren schon mal in Laos war oder vielleicht sich mit dem Land beschäftigt hat, es gab da dieses legendäre Tubing mit ganz vielen Bars am Fluss. Man ist quasi in einen LKW-Reifen den Fluss entlang getrieben und es wurde überall gefeiert, Musik und Alkohol und was doch nicht alles. Aber da wurden viele der Bars entlang des Flusses zugemacht. Aber ich glaube grundsätzlich, das Tubing, also sich auf dem Reifen durch den Fluss treiben zu lassen, das kann man schon noch machen. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr beeindruckende Aktivität, weil man einfach wirklich rechts und links diese riesigen Karstfelsen aufragen sieht. Man plätschert auf so einem gemütlich dahinfließenden Fluss entlang. Also trotz allem eine schöne Sache, finde ich.
Ja, total. Also
nicht nur zwingend zum Feiern, das würde ich sagen.
Ja, es wird aber nach wie vor dafür benutzt, muss man auch
ehrlich sagen. Nicht mehr in dem Ausmaß, wie es also mir ganz früher war, aber ja.
Nee, also es wurde irgendwann mal unterbunden, weil einfach auch zu viele Unfälle passiert sind. Es gab auch Todesfälle sogar, dass Menschen einfach zu stark alkoholisiert waren und letztendlich ertrunken sind. Mittlerweile ist das so organisiert, dass jede Gruppe, da muss auch immer irgendwie ein Tourguide mit dabei sein. Ob das jetzt deswegen sicherer geworden ist, kann ich jetzt nicht beurteilen. Alkohol fließt immer noch und in Van Vieng, naja, das ist halt auch ein Ort, der bekannt ist auch für noch andere Sachen außerhalb von Alkohol. Muss man so zu
kommen. Aber kommen wir zurück zu den Highlights. Du hast jetzt gesagt, Van Vieng, super Outdoor-Möglichkeiten, Heißluftballonflüge, Höhlen, Lagunen etc. Wie geht's weiter? Was sollte man noch erlebt haben, wenn man denn das erste Mal nach Laos reist?
Ja, die nächste Station wäre die Hauptstadt Vientiane, aber da scheiden sich die Geister. Ich habe Menschen getroffen und auch Ausländer, die schon viele Jahre dort leben. Die nennen es die langweiligste Hauptstadt der Welt. Und manche andere nennen es auch the city that never wakes up. Und ja, ich sag mal, aus touristischer Sicht, ich sag mal, wenn man wirklich so auf Sightseeing aus ist, dann kann man das, ja, auch das meiste innerhalb kürzester Zeit dort besuchen. Wie gesagt, dadurch, dass ich ja auch zwei Perspektiven darauf habe, auch als jemand, der da lebt. Ich fahre trotzdem ab und an mal nach Vientiane, so einmal im Jahr wenigstens, vielleicht auch ein zweites Mal, weil es für mich halt auch einfach nochmal eine Möglichkeit ist, was erstmal was anderes zu sehen und weil es auch einfach, es ist nochmal doch mehr, ein bisschen mehr Stadt. So, dadurch, dass ich halt normalerweise in Luang Prabang bin, das hat eher doch, obwohl es, ich glaube, 60.000, 70.000 Einwohner hat, es hat trotzdem sehr dörflichen Charakter. Und ja, Vientiane ist dann da mal so
ein bisschen mehr City-Vibes, ne?
Einfach rauskommen. Genau, City-Vibes. Und was für mich halt schön ist, man hat mal die Möglichkeit, auch nochmal ganz andere Sachen zu essen. So, also ich esse gern die asiatische Küche, und aber ab und an möchte man vielleicht auch mal irgendwie was Internationales essen. In Luang Prabang kriegt man das meiste, aber naja, in Vientiane habe ich dann auch mal die Möglichkeit, ein koreanisches Buffet zu essen oder ein gutes Sushi oder so. Und alleine dafür lohnt es sich für mich. Und ich höre andere, die sagen, ja, denen gefällt halt auch einfach genauso diese City-Vibes, einfach mal so durch die Altstadt schlendern, sich mal in die Cafés setzen, einen Kaffee trinken und einfach mal nur die Atmosphäre aufsaugen. Tempel gibt's dort auch an vielen Stellen. So, man hat grundsätzlich immer so diese buddhistischen Vibes, dadurch, dass man immer Mönche, Novizen auch durch die Straßen schlendern sieht.
Ja. So, jetzt sind wir ja bei den
wie gesagt, scheiden sich die Geister dran.
Ja, jetzt waren wir ja so ein bisschen bei den beim Norden. Ne?
Genau.
Wenn ich weiter Richtung Süden reise, was sollte ich da denn noch gesehen haben? Du hattest vorhin 4000 Islands angesprochen, die sind ja aber ganz im Süden an der Grenze zu Kambodscha. Genau. Was gibt's denn noch dazwischen, zwischen Vientiane und 4000 Islands? Sind da sehenswerte Orte, die man vielleicht sich mal anschauen sollte?
Ja, ich würde sagen ja. Deswegen habe ich einleitend auch gesagt, wenn man dahin reist, sollte man sich überlegen, ob man Kultur oder ein bisschen Action möchte. Ich würde sagen, Richtung Süden ist dann eher Action angesagt, im Sinne von, es gibt zwei Orte im Süden, einmal Takek und Paksee. Und beide Orte verbindet man mit einer Loop. So, das heißt, man kann sich da ein Moped mieten und man fährt einfach mal diesen Loop so in die kleineren Städte, raus aufs Land. Und man kriegt dann halt auch nochmal ein Gefühl mehr fürs Land, auch so ein bisschen abseits der touristischen Fahrt.
Also das ist dann,
man kriegt wirklich mal
eine Rundtour, die man jetzt so über mehrere Tage macht, oder ist es so eine Art Daytrip?
Nee, das sind mehrere Tage. Also ich würde pro Loop schon 3-4 Tage wenigstens einplanen, sodass man wirklich mal langsam da rumfährt, sich auch mal auf die Orte einlässt und einfach mal wirklich das laotische Leben auf sich wirken lässt. Mhm.
Und dann bei Paksee ist das ja Richtung Bulawan Plateau, ne? Diese Kaffee-Region. Genau. Und dann eben noch die 4000 Islands im Süden. Du hast jetzt eben auch schon mal angesprochen, dass eben gerade wenn man sich auf einen dieser Loops befindet, sich aufs Motorrad, aufs Moped schwingt oder mit einem Fahrer unterwegs, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wenn wir später nochmal drüber sprechen, man eben auch an Orte kommt, die vielleicht nicht von jedem Reisenden besucht werden und man so ein bisschen einen Blick abseits der ausgetretenen Pfade werfen kann. Hast du da eine Empfehlung? Für einen Ort, der so ein bisschen abseits der Massen liegt, wo man vielleicht noch so eine kleine Hidden Gem vorfinden kann?
Ich habe da tatsächlich zwei Orte, die mir da spontan einfallen. Aber da sei auch gesagt, wenn man diese Trips auf sich nimmt, bringt unbedingt Zeit mit. Zum einen gibt es... Das nennt sich Plain of Jars. Das ist in der San Juan Provinz im Osten des Landes. Ich war da, jetzt muss ich kurz überlegen, ich glaube Anfang letzten Jahres, und ich bin mit dem Bus dahin gefahren von Luang Prabang aus. Wir reden hier von einer Strecke von, ich will sagen, 300-400 Kilometern. Aber diese Busfahrt, die hat 12 Stunden gedauert. So, das liegt daran, weil es einfach durch die Berge geht. Und das sind einfach enge Straßen, die auch einfach sich so durch die Berge schlängeln. Plus die Straßen sind einfach wahnsinnig schlecht. Also wir reden hier nicht von Schlaglöchern, wir reden hier tatsächlich von Kratern in der Straße. Und dementsprechend dauert so eine Busfahrt sehr lange. Aber das ist auf jeden Fall ein Ort, also diese Plain of Jars. Da fahren nicht viele hin, weil die Gegebenheiten so sind, wie sie sind. Und weil, ich glaube, aktuell gibt es auch keine Flüge, die den Flughafen dort anfliegen. Also man muss dahin fahren.
Was ist der nächste Ort? Phong Savan? Ist da, glaube ich...
Genau. Phong Savan ist die Hauptstadt der Provinz, genau. Und um Phong Savan drumherum sind dann diese Plain of Jars.
Müssen wir ganz kurz...
Um da nochmal ein bisschen Kontext zu geben.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Gib mal kurz einen...
Ja. Das sind rund um Phong Savan sind ganz viele so steinerne Krüge. Und es ranken sich ganz viele Mythen darum, wie die entstanden sind. So, keiner weiß es genau. Es ist wohl archäologisch auch noch nicht so hundertprozentig erwiesen, wie die zustande gekommen sind. Der Mythos sagt aber, dass wohl in früheren Zeiten dort in den Bergen mal irgendwelche Riesen gelebt haben und das waren letztendlich ihre Kelche, aus denen sie getrunken haben.
Also das sind so überdimensionierte Krüge.
Ja. Total. Ja, ja. Mhm. Also wir reden hier wirklich solche Krüge, die sind, weiß nicht, 1,5 Meter hoch, auch genau so ein Durchmesser, massives Gestein. Also man kann sich da drin verstecken, wenn man möchte. Also ja, das ist natürlich interessant, da mal durchzuschlendern und das einfach mal auf sich wirken zu lassen. Das ist auf jeden Fall meines Erachtens eins der Hidden Gems.
Ja, googelt das mal. Schaut da mal rein. Es sieht wirklich, wirklich spektakulär aus. Also diese Ebene der Tonkrüge ist echt, auch wenn es ein bisschen weg ist, wirklich außergewöhnlich.
Und der zweite Ort, der mir einfällt, da war ich selbst noch nicht. Ich sag mal, den Trip, irgendwie war ich da kopfmäßig noch nicht bereit, den auf mich zu nehmen. Es gibt in der Provinz Saisumbun, das ist die nächste Provinz südlich von der Sichuan-Provinz, von der ich gerade gesprochen habe, ein Ort, der heißt Longcheng. Und in Longcheng gibt es einen Flugplatz. Und das ist ein alter Flugplatz der Amerikaner, des CIA, der genutzt wurde während des Vietnamkrieges. Und in Laos, der Vietnamkrieg, der heißt nicht Vietnamkrieg, sondern The Secret War. Weil die meisten Menschen auf dieser Welt, die wissen oder sind sich, glaube ich, nicht bewusst, dass Laos ebenfalls in diesen Krieg unfreiwillig involviert war. Und auch von dem, was ich höre, der Trip dahin, das ist halt eine Tortur. Da gibt's keine Busse hin, da gibt's auch keine Flüge hin. Also der Flugplatz ist auch nicht mehr aktiv. Also man muss sich da wirklich ein Moped mieten oder Motorrad, das auch ein bisschen geländegängig ist. Und wir reden dann auch wirklich von einem Ganztagstrip im Schritttempo, weil die Straßen so schlecht sind, offenbar, bis man dann da mal ankommt. Und so bekommt man dann halt auch nochmal ein Gefühl von, ich sag mal, ein Stück weit vergessene Geschichte. Also Vietnamkrieg, wie gesagt, das sagt uns allen was, aber da kriegt man wirklich offenbar nochmal einen Eindruck, ja, wie das ausgesehen hat, wirklich on the ground.
Ja, sehr cool. Also zwei schöne Tipps für Ziele abseits der ausgetretenen Pfade und ein schöner Überblick über Ziele, Regionen, Highlights im Land. Was ihr sonst noch so in Laos unternehmen könnt, darüber sprechen wir gleich.
Ja, jetzt haben wir ja schon mal einen ganz guten Überblick bekommen, wie sich das Land so ein bisschen aufteilt nach Regionen und welche Ziele man sich dort auf jeden Fall mal anschauen sollte. Kommen wir zu einem Thema, das wir ganz am Anfang schon mal ein bisschen geschnitten haben. Was kann man denn in Laos besonders gut machen? Also welche Aktivitäten und welche Erlebnisse lohnen sich dort besonders?
Ja, wie du schon sagtest, wir haben das ein Stück weit schon angeschnitten. Ja, insbesondere Outdoor-Aktivitäten bieten sich an aufgrund der Gegebenheiten, aufgrund der Berge, aufgrund der Wälder. Und da reden wir über alles, was man sich vorstellen kann. Sei es Wandern, sei es Kajaking, sei es Heißluftballonfliegen, Paragliding. Ja, egal woran du denken kannst, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit wirst du es irgendwo machen können. Also zumindest rund um Van Vieng, worüber wir ja gerade eben auch schon gesprochen hatten, da bietet sich so viel an in der Hinsicht.
Wie sieht's denn mit Radfahren aus? Das musst du ja, denke ich mal, ganz gut beurteilen können. Also ich erinnere mich selber noch, in Van Vieng habe ich ja mein Fahrrad geliehen. Das war nicht so ein schönes Erlebnis, weil ich recht groß bin und die Fahrräder waren sehr klein. Aber ist auch schon lange her. Ja. Wahrscheinlich gibt's da heute eine bessere Auswahl. Also gibt es Ziele,
Würde ich jetzt nicht sagen. Nee,
gut. Gibt es trotzdem Ziele, die sich gut eignen, sage ich mal so, für Radtouren? Wo man für Leute, die das gerne machen, sich ein Rad leihen kann und wo es ein paar schöne Strecken gibt? Oder ist es in Laos mehr so, wer an seinem Leben hängt, meidet besser die Straßen mit dem Fahrrad, wie man es ja zum Teil aus Thailand kennt?
Ja, das würde ich auch eher da einordnen. Also ich habe leider, ich sag mal, den laotischen Verkehr, also das Verkehrsaufkommen ist jetzt nicht so hoch wie jetzt beispielsweise in Thailand, aber ich habe den laotischen Fahrer oder viele Fahrer als sehr, ich will nicht sagen rücksichtslos kennengelernt, aber eher nicht wirklich umsichtig. Hm. Also man muss Verkehr auch ein Stück weit neu lernen, wenn man da vor Ort ist. Von dem her, so als Radfahrland würde ich Laos nicht bezeichnen. Für jemanden wie mich, der längere Strecken macht und reist, das sollte kein Problem sein. Also das ist machbar. Aber jetzt so als Tourist nur mal so eine Tagestour, ja, ich würde sagen, also meine Einschätzung ist, wird ein bisschen schwieriger. Eine beliebte Tour beispielsweise ist in Luang Prabang vom Zentrum aus, vom Hotel oder vom Gästehaus aus, mal rauszufahren zum Kwangsi Waterfall. Das ist eine Tour von, ich würde sagen, ungefähr 35 Kilometern. Das Problem an der Sache ist einerseits der Verkehr, aber man muss halt auch einfach wissen, dass das Leben in Laos und auch in anderen Teilen von Südostasien schlichtweg auf der Straße stattfindet. Also hinter jeder Kurve kann ein Schlagloch sein, hinter jeder Kurve kann auch eine Kuh auf der Straße stehen oder gerade ein paar Ziegen oder halt auch Kinder. Und von dem her, ich sag mal, wenn man jetzt nicht jemand ist, ein geübter Radfahrer, der halt, ja, ich sag mal, all diese Gefahren auch irgendwie auf dem Schirm hat, ja, dann kann das schon herausfordernd werden und auch stressig letztendlich. Also gerade Verkehr kann wahnsinnig stressig sein. Ich habe den Verkehr in Vietnam beispielsweise als sehr stressig empfunden. Also von dem her, ich gebe auf die Frage mal so ein Jein. Ich sag mal, wer ein bisschen Erfahrung mitbringt und auch wirklich Lust hat und ich sag mal, solche Umgebung einschätzen kann, ja, mach das. Aber wenn du auch nur so das Gefühl hast, ich bin mir da ein bisschen unsicher, dann würde ich es nicht unbedingt empfehlen.
Okay, also die kleinen Touren von Vang Vieng zum nächsten See und von Luang Prabang mal durch die Stadt oder so, das geht. Aber wer so über Land fährt, sollte wissen, auf was er sich einlässt.
Ja, genau. Hm. Ja, genau. Innerhalb der Orte ist in Ordnung. Also insbesondere Luang Prabang, Vang Vieng, Vientiane, das ist schon in Ordnung. Das ist schon absolut. Ja.
Kommen wir vom Fahrrad zum Wasser, weil auch wenn Laos nicht am Meer liegt, gibt es dort ja den Mekong so als Lebensader und das gibt ja von der thailändischen Grenze aus diese Bootsverbindung Richtung Luang Prabang und darüber hinaus viele weitere Flüsse, wie zum Beispiel den Nam U River und so weiter. Welche Rolle spielen die Wasserwege, spielen der Mekong im Leben der Menschen dort und was kann man dort unternehmen entlang der Flüsse? Gibt es da auch so Bootsfahrten, die man unternehmen kann?
Ja, absolut. Ja, insbesondere der Mekong ist so, ja, ich würde schon sagen, ist die Lebensader des Landes. Ich habe dann irgendwann erst, das hat eine ganze Weile gedauert, als ich dann, ich sag mal, der Sprache einigermaßen mächtig war, erst dann habe ich überhaupt gemerkt, was Mekong eigentlich bedeutet. Weil Me ist das laotische Wort für Mutter und Kong bedeutet groß. Also ist letztendlich die große Mutter. Also beschreibt so die Lebensader letztendlich sehr gut. Und ja, wie du schon sagtest, also von Thailand aus kommt, ja, aus Richtung Chiang Rai, ich glaube der Grenzort heißt Hua Sai, da kann man sich einerseits aufs Boot setzen, so ein Longboat, und kann dann eine zweitägige Tour machen bis nach Luang Prabang. Da gibt es auch unterschiedliche Anbieter, also öffentliche. Das sind dann wirklich Boote, die sind proppevoll mit Touristen, viele Rucksacktouristen tatsächlich. Und unterwegs werden noch Einheimische angesammelt, die dann noch oben auf dem Boot sitzen, auf dem Dach sitzen. Also Boote, die dann für 80 Leute zugelassen sind, da sind dann 200 Mann drauf.
Du übernachtest da dann aber einmal, ne? Irgendwie in Pak Beng.
Ganz genau.
Das ist der Ort.
Genau, genau. Auf halber Strecke ist Pak Beng, genau. Und ja, und an Tag 2 geht es dann weiter nach Luang Prabang. Aber es gibt auch mehrere private Anbieter, wo man dann auch, kostet natürlich dann entsprechend auch ein bisschen mehr, dass man eine eigene Kabine hat. Ja, es gibt dann auch wiederum richtige Mekong Cruises. Ich habe tatsächlich jetzt erst dieses Jahr einen gemacht, und zwar von Süden aus kommt, also von Vientiane nach Luang Prabang. Das war ein Cruise von 4 Tagen und 3 Nächten. Und das war dann auch, also richtig, wie man sich das vorstellt, so ein Cruise-Ship, jetzt nicht so AIDA-mäßig, sondern schon auf den laotischen Markt ausgerichtet, sag ich mal. Also dass das halt auch irgendwie zusammenpasst. Bisschen rustikaler, aber trotzdem schön. Aber diese Cruises, die gehen auch komplett von Vientiane bis nach Hua Sai im Norden, an die Grenze von Thailand. Ja, aber meine Partnerin und ich, wir hatten nur die halbe Strecke gebucht, also sind wir nur in Prabang ausgestiegen. Das ist was man machen kann. Also man kann dementsprechend auch statt Bahn, statt Bus, statt Motorrad oder Fahrrad halt letztendlich auch durch das Land per Fluss reisen, wenn man das möchte. An manchen Orten, insbesondere in Luang Prabang, gibt es dann aber auch die Möglichkeit, so Sunset-Cruises zu machen. Also einfach, ich glaube, die liegen immer ab so um 16, 16.30 Uhr. Man setzt sich dann auf so ein Sunset-Boot und man fährt mal eine Stunde den Mekong rauf und wieder runter. Es gibt dann noch ein Sundowner, ein alkoholisches Getränk, vielleicht auch einen kleinen Snack. Manche bieten auch noch eine traditionelle Tanzshow an Bord an. Also auch in dem Sinne kann man den Fluss ein bisschen erleben. Und ja, für viele ist das auch immer ein schöner Ausklang für den Tag. So, wenn man den ganzen Tag schon irgendwelche Aktivitäten gemacht hat oder unterwegs war, einfach nochmal 2 Stunden, einfach nur auf dem Boot sitzen, bisschen Mekong rauf und runter schippern, ein Getränk zu sich nehmen und den Sonnenuntergang auf sich wirken lassen.
Das klingt scharf. Ja, finde ich auch sehr schön, vor allem hier bei Luang Prabang. Ich habe selbst auch schon mal diese Bootsfahrt gemacht, ne, von der thailändischen Grenze mit Übernachten im Pak Beng. War da ehrlich gesagt so ein bisschen enttäuscht. Also ich fand so die 2 Tage, boah, es hat sich ganz schön gezogen und die Boote waren auch natürlich ziemlich überfüllt und es war dann zum Teil auch, naja, sehr eintönig. So, viel schöner fand ich es da zum Beispiel von Nong Khiao, dann mit so einem kleineren Boot den Fluss hinauf, so Richtung Muang Noi Noia, was ja auch so ein beliebter Backpacker-Treff ist, so ein, glaube nördlich von Luang Prabang, und da war halt eine ganz andere Landschaft, ne, also es war viel spektakulärer und so weiter, aber gut, das, die Fahrt von der thailändischen Grenze, die kann man ja auch als Fortbewegung und Alternative zum Fliegen und vor allem zum Busfahren auf den holprigen Straßen sehen. Daher will ich da keinem vom abraten, aber ich fand es jetzt nicht so spektakulär, muss ich sagen.
Ja, also ich höre auch gemischte Stimmen. Also genauso wie du gerade sagtest, viele sagen mir auch, 2 Tage ist ganz schön lang dafür, dass man letztendlich nur auf dem Boot sitzt. Den ersten Tag finden die meisten noch schön, weil man einfach mal was Neues sieht. Aber letztendlich höre ich viele, die sagen, naja, die Boote sind halt überfüllt. Ich habe es ja gerade schon angedeutet, viele Boote sind für 80 Mann zugelassen, aber tatsächlich sind es bis zu 200 Mann, die da drauf sind, oder Frau. Von dem her, ja, ist eine schöne Alternative. Man muss sich bewusst sein, jetzt die Alternative Bus wäre jetzt aber auch nicht schneller. Der Bus braucht genauso lange.
Das wollte ich gerade sagen. Ich habe nämlich auch geschaut, das ist mittlerweile schon einige Jahre her, als wir diese Tour gemacht haben. Es war damals auch so ein bisschen Bucketlist-Ding. Irgendwie das Slowboat in Laos sollte man gemacht haben. Und das war tatsächlich, wie du sagst, der erste Tag war hui, der zweite war pfui. Aber das lag eher auch ein bisschen daran, dass so ein bisschen der Abend länger wurde in Phang Bang und dann hat sich der zweite Tag auf dem Boot etwas gezogen. Man saß dann auf so alten, ausrangierten Minibus-Sitzen, die dann irgendwie auf dem Boot einfach irgendwie angebracht wurden. Und wie gesagt, am Anfang war der erste Tag noch diese Euphorie und man ist wirklich durch total schöne Ecken gefahren, wo man sicherlich nicht hinkommt, wenn man nicht auf dem Wasserweg kommt. Das fand ich dann schon beeindruckend. Aber es ist natürlich auch diese Nutzung als Transportmittel, weil eben der Bus, ich habe geguckt, was dann so der Bus von Huaxi nach Luang Prabang, wie lange das dauert. Ich glaube, da waren dann das auch irgendwie fast 12 Stunden. Und dann haben wir uns auch irgendwie entschieden, dann lieber das Ganze auf dem Wasser zu machen. Also hat er auch praktische Gründe.
Absolut. Und vielleicht noch ein kleiner Tipp für die Zuhörer, die unbedingt so eine Tour machen möchten. Ich höre ganz oft, dass man die Tour die andere Richtung machen sollte. Also nicht von Huaxi nach Luang Prabang, sondern von Luang Prabang nach Huaxi. Weil in diese Richtung sind die Boote offenbar nie überfüllt. Von dem her finden viele Leute einfach so das Gesamterlebnis doch noch einfach mal entspannter.
Ja, vielen Dank, das ist, glaube ich, ein sehr guter Tipp. Das habe ich nämlich auch schon mal gehört. Und die überfüllten Boote auf dem Hinweg kann ich mich nämlich auch sehr gut erinnern. Und dann einfach mal andersherum fahren. Wir sprechen ja gerade so ein bisschen über die Aktivitäten und Erlebnisse, die man in Laos so haben kann. Kommen wir noch so ein bisschen zu kulturellen Themen. Gibt es da was, Feste oder Zeremonien, zum Beispiel dieser Almosengang der Mönche in Luang Prabang ist ja weltbekannt. Und gibt es da was du empfehlen kannst, wo du sagst, wenn du dann in Laos bist, das solltest du dir auf jeden Fall mal anschauen?
Ja, also mir fallen da einige Sachen ein. Also für mich persönlich das schönste Fest des Jahres, das ist das Lichterfestival. Das ist immer ungefähr Mitte Oktober. Und zwar ist das, da kommen zwei Sachen letztendlich zusammen. Das ist einerseits ist das das Ende der buddhistischen Fastenzeit und das ist der Übergang von der Regenzeit zur Trockenzeit. Das Lichterfestival kann man sich letztendlich so vorstellen, dass sämtliche Tempel in Luang Prabang, ich nehme auch in anderen Städten, aber ich habe es bisher nur in Luang Prabang erlebt, mit ganz vielen bunten Laternen geschmückt sind. Und es gibt dann auch noch eine riesige Parade und jedes Dorf baut einen Festwagen, der auch nochmal beleuchtet ist. Und wir reden hier über solche Festwagen, die aus Holz und Papier gebaut sind. Und das sind dann Drachen und, weiß ich nicht, Flugzeuge und ganz lustige Figuren. So ein bisschen, hatte so ein bisschen was von Karnevalscharakter an der Stelle dann auch. Aber ohne Kamelle. Und das ist in der Sache das schönste Event meines Erachtens. Da ist dann auch richtig viel los. Also das zieht sich auch über mehrere Tage. Eine andere Sache ist, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat, ist, die Menschen leben nicht nach unserem gregorianischen Kalender, sondern nach dem Lunarkalender. Dementsprechend haben sie ist das Neujahrsfest halt an einem ganz anderen Tag als jetzt bei uns. Also bei uns bekanntermaßen am 31. Dezember. Dort ist das in der Regel so Mitte April um und bei. Das nennt sich Pi Mai Lao. Die Leute, die schon mal in Thailand waren, die kennen es auch als Songkran. Das ist auch ein Fest, das ist absoluter Ausnahmezustand. Das ist so die eine Woche im Jahr, wo eigentlich fast jeder auch frei hat. Das ist eine riesige Wasserschlacht überall. Das mit dem Wasser hat es letztendlich auf sich. Ursprünglich hat das so ein Ritual, das alte, vom alten Jahr so wegzuspülen und halt auch die Häuser zu reinigen. Und halt auch die Alten zu segnen und so weiter. Aber das gibt es auch nach wie vor. Aber wenn man letztendlich in die Innenstädte geht, da steht jeder mit einem Gartenschlauch oder mit einer Wasserpistole. Und dann ist es eine riesige Wasserschlacht. Und überall ist laute Musik überall gibt's was zu trinken. Es ist einfach eine riesige Party. Das macht auch Laune, absolut. Und ein drittes Thema, was du gerade ja auch schon angeschnitten hast, ist so dieser Almosengang. Aber auch da scheiden sich wieder die Geister, weil das ist halt, ja, es ist ein kontroverses Thema innerhalb von Laos und insbesondere in Luang Prabang, weil es ist über die letzten Jahre, naja, ich sag mal, ein Stück weit so eine Touristenattraktion geworden, aber es ist nicht gemeint als Touristenattraktion. Denn der Almosengang, der hat letztendlich den Zweck, dass die Mönche und Novizen aus den Tempeln der Stadt jeden Morgen ihre Almosen einsammeln. Und für die ist es ein stiller Meditationsgang. Und das heißt, es soll auch still sein. Dadurch, dass es in den letzten Jahren, ja, ich sag mal, sehr touristisch geworden ist, ja, ist jetzt nicht mehr so still, aber das liegt nicht an den Mönchen, sondern halt an den Touristen und einfach an den Massen von Menschen, die auch, naja, das nicht besonders respektieren, sich in die Wege stellen, weil sie einfach noch ein schnell ein schönes Foto für ihre Social Media machen wollen und so weiter. Daher halt auch mein Tipp und auch ein Stück weit eigentlich meine Bitte, wenn man sich das angucken möchte, das ist okay, jeder kann sich das angucken. Man kann auch daran teilnehmen. Aber einfach aus einem gewissen respektvollen Abstand. Vielleicht einfach auf die andere Straßenseite stellen, sich ruhig dahinstellen, hinsetzen, sich das angucken. Man darf dann auch filmen und seine Fotos machen, aber einfach ruhig sein und ja, die Mönche und Novizen ihren, ja, ihren Meditationsgang durchführen lassen und letztendlich ihre Almosen einsammeln, weil sie sind angewiesen darauf.
Ja, auf jeden Fall ein wichtiger Hinweis und das sollte auch jeder beachten, der sich sowas mal anschauen möchte. Schön, dass du nochmal das Phi Mai, das Neujahrsfest erwähnt hast. Das habe ich auch schon mal gehabt in Luang Prabang und das zieht sich ja wirklich eine ganze Woche hin. Ne? Also das sind ja nicht nur die Wasserschlachten, ja, sondern so Paraden, Umzüge und Märkte. Also ständig gibt es was Neues zu entdecken und also da gibt es wirklich richtig viel zu sehen und es ist auch nicht so überlaufen wie, sag ich mal, die Songkran-Feierlichkeiten also in Thailand, also die ja zumindest an den Hauptorten wie in Bangkok oder Chiang Mai wirklich die Menschenmassen. Und wenn man in Luang Prabang unterwegs ist, da findet man viele schöne Ecken, wo man da mitfeiern kann und so. Das ist ein tolles Erlebnis, kann ich auch nur empfehlen. Zum Abschluss erstmal noch eine schwierige Frage, oder vielleicht findest du sie gar nicht so schwierig, aber hast du einen besonderen Lieblingsort in Laos?
Ja, ich habe ja vorhin schon mal angedeutet, dass ich persönlich Nong Khiao sehr charmant finde. Gerade während der Pandemie hatte der eine gewisse magische Wirkung auf mich. Mag vielleicht auch daran liegen, dass ich da der einzige Tourist war. also von dem her. Ja, also grundsätzlich Nong Khiao und die ganze Region, was du vorhin auch sagtest, man kann von dort aus auch noch ein Stückchen weiter nördlich fahren mit dem Boot oder auch mittlerweile gibt es auch eine Sandstraße nach Muang Noi. Das ist einfach eine wunderschöne Region, schöne Berge, schöne Natur drumherum. Es ist klein, ich sag mal, für jemanden, der einfach auch mal einfach nur mal ein paar Tage die Seele baumeln lassen möchte. Oder auch wieder gewisse Outdoor-Aktivitäten erleben möchte, hauptsächlich Wandern oder Kajaking, den kann ich Nong Khiao auch wärmstens empfehlen.
Ja, das freut mich, dass du das sagst, weil ich bin auch großer Fan von Nong Khiao. Allein wenn man da am Ufer des Flusses steht und diese riesigen Berge sieht und so, das finde ich total beeindruckend. Hatte da aber jetzt auch mal Rückmeldung von einem Leser bekommen, dass das total, man es so nicht verstehen lassen könne, dass nur noch Party-People dahin kämen, dass es laut sei, überteuert und so weiter, ohne Ende Gästehäuser. Wie siehst du das?
Ja, also ich kann es nachvollziehen. Also wie gesagt, ich habe es halt auch erlebt während der Pandemie und ich war buchstäblich der einzige Tourist im Dorf. Aber ich habe auch jetzt in der jüngeren Vergangenheit, insbesondere jetzt im letzten Jahr, jetzt so nach Corona, wo sich auch der ganze Tourismus erholt, Ähnliches gehört. Ob es jetzt deswegen laut ist, weiß ich nicht. Ich würde es trotzdem nicht auslassen, also weil auch einfach die Natur drumherum schön ist.
Also ich werde in zwei, drei Wochen dort sein.
Es ist jetzt nicht so ein Partyort sein. Ja, mach das. Ja, es ist jetzt nicht so ein Partyort wie Van Vieng. Also das unterscheidet sich schon nochmal sehr stark, meines Erachtens.
So, jetzt haben wir wirklich viel erfahren. Kommen wir ein bisschen zu den praktischen Reisetipps, zur Reisevorbereitung und so weiter. Wie kommt man denn aktuell am besten nach Laos? Gibt es da Direktflüge oder muss man aus den Nachbarländern anreisen?
Man muss aus den Nachbarländern anreisen. Direktflüge gibt es gar nicht. Die Haupthubs, um nach Laos einzureisen, sind entweder Bangkok oder Hanoi. Ja, das sind eigentlich so die gängigsten Routen. Ich glaube teilweise vielleicht auch durch Singapur, aber ich persönlich reise immer durch Bangkok. Und dann, von da aus gehen dann Direktflüge entweder nach Vientiane oder nach Luang Prabang.
Und gibt es Grenzübergänge, die hervorzuheben sind, weil da die meisten Touristen auf dem Landweg einreisen?
Ich glaube, die größte Grenze ist tatsächlich die bei der Hauptstadt Vientiane. Und ansonsten im Norden Richtung Thailand, auch Hua Sai, wo es dann, was wir gerade eben schon besprochen haben, mit dem Boot in der Regel weitergeht. Richtung Vietnam, auch im Norden, aber ich weiß jetzt nicht genau, wie der heißt. Aber das, wenn man von Nong Khiao noch weiter Richtung Norden reist, dann kommt irgendwann so ein Ort, der heißt Mung Khoa. Und von da aus gibt nur eine Straße, die Richtung Vietnam führt. Ist auch ein internationaler Übergang. Also viele, die dann weiter Richtung Vietnam oder aus Vietnam kommen, die kommen aus dieser Richtung in der Regel. Richtung Kambodscha gibt es auch nur einen Grenzübergang. Also ist relativ straightforward. Und letztendlich entlang der laotisch-thailändischen Grenze gibt es mehrere, da gibt es auch mehrere Brücken. Und ja, das ist relativ straightforward eigentlich.
Wir haben eben schon über die über einige der Verkehrsmittel gesprochen. Vielleicht noch mal ganz kurz zusammengefasst: Was sind die besten Optionen, um sich in Laos vorzubewegen?
Ja, ich würde sagen aktuell, insbesondere wenn man den Norden des Landes besuchen möchte, die Bahn, die Laos China Railway. Damit ist man sehr zügig und sehr komfortabel unterwegs. Alternativ Minivans. Also Minivans stehen fast an jeder Straßenecke. Also man kann sich die privat mieten für einen Tag, für eine Woche oder für seinen ganzen Aufenthalt. Das ist sehr einfach. Oder für Menschen, die das Land so auf eigene Faust erkunden wollen, ja, ein Moped oder ein Motorrad.
Ist auch kein Problem, das dort zu leihen, ne?
Nein, überhaupt nicht. Ein Haken an der Sache ist nur, das sollten den Menschen bewusst sein, die Verleiher von Motorrädern oder Mopeds, die wollen halt irgendwie einen Pfand haben und das ist in der Regel dein Reisepass.
Das kennt man ja auch aus den Nachbarländern.
Ja, aber da tun sich manche schwer. Ich habe mich damit auch lange schwer getan, muss ich ehrlich sagen.
Kurze Frage von mir, wie sieht's denn mit so Überlandbussen aus? Ich erinnere mich, dass wir vor 12 Jahren mit so einem Nachtbus vom Norden in den Süden gereist sind. Gibt's das noch? Ist das empfehlenswert, wenn man jetzt gerade diese größere Strecke in den Süden zurücklegen möchte?
Ja, das gibt's noch. Das habe ich auch mal gemacht, als ich halt meine Reise mit dem Fahrrad raus aus Laos machen wollte. Da bin ich auch mit dem Nachtbus von Vientiane nach Paksae gefahren. Das ist auch relativ unkompliziert.
Spart man sich eben eine Nacht, da ist meistens Ticket ja auch so ein Bett drin, ne? Also, ja.
Ja,
Bett, wenn man das so nennen kann.
Aber auch da muss ein Bewusstsein. Ja. Die Betten sind nicht auf europäische Größen ausgelegt, sondern auf asiatische Größen.
Ich war mit meinem Bruder unterwegs, wir sind beide knapp 1,89, 90 und ich würde mal behaupten, das war so eine 90 Meter Matratze auf 1,70 Meter und wir mussten da zusammen drin liegen
das kommt hin.
Und haben uns da dann irgendwie reingeklappt. Aber es ging.
Ja. Ja, das geht auch. Ich sag mal, wenn man zu zweit unterwegs ist, geht das auch. Es mag vielleicht für den einen oder anderen unangenehm sein, wenn man alleine reist, weil man teilt sich die Koje immer mit jemandem und im Zweifel teilt man sie sich halt mit jemandem Fremdes.
Das stimmt.
Gemütlich. Ja. Ja. gut, haben wir so ein bisschen gesprochen, wie man von A nach B kommt. Wie schaut es denn in A oder B aus, also wenn man in den Städten in Laos ist? Ist dann eine gute Verfügbarkeit von Tuk-Tuks, Taxis oder wie kommt man innerhalb des Ortes voran, wenn man sich jetzt kein Motorrad leihen möchte?
Absolut. Also Laos ist grundsätzlich sehr DIY, sage ich immer. Also Tuk-Tuks stehen an jeder Straßenecke und das ist gar kein Problem. Also man im Zweifel winkt man sich da einfach eins ran. Irgendjemand kommt da, man verhandelt den Preis. Also es gibt keine Preise, die irgendwie in Stein gemeißelt sind. Man muss tatsächlich verhandeln. Also es hilft, wenn man sich vorher informiert, vielleicht in seinem Gästehaus oder so, was für ein Preis halt angebracht ist, sodass man nicht übers Ohr gehauen wird. Aber ja, das ist super easy. Die Tuk-Tuk stehen überall.
Und die bringen einen dann im Zweifel auch vom Flughafen oder vom Bahnhof zur Unterkunft, womit wir einen super Übergang zum nächsten Thema haben. Wie schaut's denn aus? Du hast ja schon gesagt, also so im Luxussegment ist die Auswahl begrenzt. Aber wie schaut's denn so allgemein aus mit Unterkünften in Laos? Also was kann man da erwarten, sage ich mal, vom Hostel über den Bungalow bis zum Boutique-Hotel? Und welche Erfahrungen hast du da gemacht?
Ja, es gibt tatsächlich alles, wie du sagtest. Hostels, gerade jetzt nach Corona, sind doch sehr viele Hostels entstanden. Also es scheint wohl ein Demand entstanden zu sein, so bei den Backpackern, oder dass jetzt mehr Backpacker das Land bereisen. Dann einfache Gästehäuser, also kleine Gästehäuser mit 6 bis 8 Zimmern, die dann teilweise rustikal eingerichtet sind. Es gibt dann diese Boutique-Hotels, auch kleine Hotels, aber wie gesagt auch teilweise so im Luxussegment. Es gibt auch einige 4- oder 5-Sterne-Hotels. Also ich denke, da ist für jeden was dabei. Also jeder wird sich schon irgendwo wohlfühlen, definitiv.
Da sind wir ja auch direkt bei den Kosten. Also ich habe auch selber die Erfahrung gemacht, dass es dort noch sehr, sehr günstige Unterkünfte gibt. Nun hat ja, glaube ich, war das im letzten Jahr oder das oder vorletztes Jahr, gab es diesen Bericht, dass Laos das günstigste Reiseziel der Welt sei. Wie sind da deine Erfahrungen und was sollte man ungefähr pro Tag einplanen?
Ja, ich habe den Bericht auch gelesen, aber was mir so ein bisschen fehlte, war so günstig inwiefern. Also ich glaube, im Großen und Ganzen sind die Kosten vergleichbar wie in Thailand. So sind nur anders verteilt. Und es ist auch saisonabhängig. Das muss man auch ganz klar dazu sagen. Und das ist auch ganz wichtig zu wissen. Also nehmen wir jetzt mal die High Season als Beispiel in Luang Prabang. High Season ist von Oktober bis März etwa. Und Luang Prabang ist die Touristenhochburg in Laos. Ein einfaches Zimmer in einem durchschnittlichen Gästehaus kostet mittlerweile pro Nacht 40 bis 50 Dollar. Und da frage ich mich dann tatsächlich schon, okay, was war der Maßstab, so einen Artikel rauszubringen, zu sagen, günstigste Reiseland der Welt oder in Südostasien, was auch immer. So, nur mal als Vergleich, ich habe während der Pandemie in Gästehäusern für $100 pro Monat gelebt. Ja, also von dem her, man muss das ein bisschen in den Kontext nehmen. Was ich halt aber auch gelernt habe, ist vor allem nach der Pandemie, nachdem die Menschen da rund 3 Jahre gar kein Geld verdient haben, viele haben natürlich auch versucht, vielleicht versuchen sie es auch nach wie vor, das Geld, das ihnen in den 3 Jahren ausgeblieben ist, dass sie das jetzt halt nachholen wollen. Und da kann man ihnen auch keinen Vorwurf machen. Von dem her, ja, günstig. Ich nehme an, manche Aktivitäten sind günstiger als in manchen anderen Ländern. Beispielsweise ein Heißluftballonflug kostet in Van Vieng, ich glaube, um die 120 Dollar. Ich habe noch keinen Ort auf der Welt gesehen, wo man so günstig mal so einen Flug machen kann. Auch die Lebensmittelkosten, also wenn man sich an die einheimische Küche hält, sind recht günstig. Also man kriegt eine einheimische Mahlzeit jetzt abseits der touristischen Pfade. Also wenn man wirklich einfach mal ein bisschen rausgeht aus den Zentren, mal in die in die Gegenden, wo die Einheimischen auch leben, dann bekommt man halt auch eine Mahlzeit für, ich sag mal, umgerechnet zwischen 1,50 Euro bis 2 Euro. Während man die gleiche Mahlzeit denn im Zentrum fürs Doppelte und Dreifache bekommt. Also von dem her ein Budget, ja, muss man sich überlegen, was für ein Komfort möchte ich. Aber sag mal, so als Backpacker und mit einem kleinen Budget, und ist es okay für mich, in einem Dormroom zu schlafen, in einem Hostel, Dormroom pro Nacht, würde ich einkalkulieren, wenigstens 10 Dollar, dann Verpflegung, naja, sagen wir mal, nur einheimische Küche, dreimal am Tag, das sind dann wenigstens nochmal 6 Dollar. Das Visum muss man, darf man ja auch nicht außer Acht lassen. Ich weiß gar nicht, was das aktuell sind, 30 oder 40 Dollar pro Monat, also sagen wir im Schnitt ein Dollar.
40, wenn du on arrival
bist, ja. So, und dann will man ja noch ein bisschen Aktivitäten machen oder was auch immer, oder man reist auch innerhalb des Landes, man braucht ein bisschen Geld für Transport und so weiter. Naja, ich sag mal, so ein Tagesbudget von 25 Dollar oder 25 Euro, wenn man mit einem Schmalgeldbeutel unterwegs ist, ich denke, das ist schon wirklich so das Mindeste. So. Und nach oben hin ist natürlich kein Limit gesetzt, wie überall in der Welt.
Das heißt aber, mit so 40, 50 Euro kommt man auf jeden Fall gut hin. Man muss auch nicht mal die günstigsten Unterkünfte nehmen und kann sich auch mal was gönnen.
Ja.
Und?
Ja, doch, das kann man schon sagen.
Ja. Und man ist dann ja auch Millionär, ne? Also 40 Euro, ja. 40 Euro sind 1 Million Kipp oder so, ne? So war es doch, glaube ich. Also wenn man da zum Geldautomaten geht, hat man sehr viel Geld an. Also einen sehr hohen Betrag zumindest im Portemonnaie.
Absolut, absolut. Ja, man ist Millionär. Also man hat dann auf jeden Fall ein riesiges Bündel Papier in der Hosentasche auf einmal. Mhm. Das ist so.
Du hast eben gesagt, glaube ich, dass die Hochsaison so von Oktober bis März geht. Ist das auch die beste Zeit, um Laos zu besuchen? Wobei besten ja dann auch immer die Frage ist, was ist damit gemeint? Für viele ist es ja das Wetter und das Klima, ne?
Genau. Ja, also in Hinsicht auf Wetter und Klima ist es dann Oktober bis März, also quasi bei uns so die Herbst-Wintermonate. Das sind auch die kühleren Monate dort. Also man muss sich bewusst sein, dass Laos halt ein tropisches Klima hat und das in den anderen Monaten, dann März bis Oktober, das ist dann halt so die heiße Zeit, auch Regenzeit. Also wir reden wirklich dann Temperaturen von 40 Grad und mehr, ganz hohe Luftfeuchtigkeit. Das ist für viele Menschen einfach sehr anstrengend, die das nicht gewohnt sind. Und das schlaucht auch. Es kann wirklich sehr schlauchen mit der Zeit. Von dem her ist klimatisch dann Oktober bis März die angenehmere Zeit, besseres Wetter und halt auch einfach dann ideal, um all diese Aktivitäten zu machen oder das Land zu erkunden.
Ist es immer noch so, dass
es
man...
Es ist aber auch...
Ja.
Ja, die Sommerferien, die europäischen Sommerferien sind aber auch relativ beliebt, so Juli, August. Das machen auch noch tatsächlich relativ viele. Und dann so September ist nochmal so ein bisschen so der Monat dazwischen. Naja, so ein bisschen die Vorsaison. Das ist so ein bisschen der Zeitraum dazwischen, in dem man dann auch nochmal die touristischeren Orte erleben kann, ohne dass sie vielleicht zu überlaufen sind. Und ja, dann April, Mai ist eigentlich so ein bisschen die saure Gurkenzeit. Das ist dann auch meistens die Zeit, wo viele Hotels, Gästehäuser und so weiter mal zumachen. Und dann ist einfach mal Instandhaltung angesagt. Das Team bekommt seinen Jahresurlaub und so weiter. Und ja, und dann geht's halt wieder von vorne los.
Ist Laos denn immer noch ein Land, was man auch spontan sehr gut bereisen kann? Also damit meine ich vor allem, wir haben ja eben von der Hochsaison gesprochen. Oder muss man dort auch mittlerweile immer mehr vorab buchen, zumindest an den Hotspots?
Also meiner Meinung nach kann man das Land nur spontan besuchen. Es gibt viele Sachen, die kann man da einfach nicht planen. Und das macht auch ein Stück weit den Charme aus. Also ich sage immer zu Leuten, wenn sie mich fragen, also wenn du Urlaub machen willst in Südostasien, dann geh nach Thailand. Aber wenn du Lust hast auf ein kleines Abenteuer, dann komm nach Laos. Und das liegt halt auch daran, ich habe es ja vorhin schon erzählt, dass bis gestern konnte man ja ein Zugticket nur 3 Tage im Voraus buchen. So, also von dem her viel Planungszeitraum hast du in dem Sinne ja gar nicht. Und was man auch wissen muss, viele Unterkünfte, die sind nicht gelistet auf Booking.com. In den meisten Orten gibt es Unterkünfte, aber ja, man kann sie halt vorab gar nicht buchen. Also man muss halt einfach mal
sich trauen.
Bisschen rumlaufen, einfach mal trauen, ganz genau. Und einfach mal, ja, wie gesagt, so dieses kleine Abenteuer auf sich wirken lassen und auch mal sehen, was es mit einem selbst so macht.
Aber ja, Spoiler, man muss nicht auf der Straße schlafen.
Nein, das auf gar keinen Fall. Also es findet sich immer irgendwas.
Ja, das ist ja mal eine gute Nachricht. Wie sieht's denn mit der Infrastruktur aus? Also damit meine ich vor allem die Punkte, die für Touristen interessant sind, also Internet, WLAN, Geldautomaten, medizinische Versorgung.
Ja, Laos hat so ein bisschen das Image, dass das Internet sehr schlecht sein soll. Das kann ich nicht bestätigen. Das Internet ist sogar sehr gut. Man kann überall eine SIM-Card bekommen und auch sich einen Hotspot aufmachen. Das funktioniert wunderbar. Auch hier ein kleiner Tipp. Kauft nicht die SIM-Karten direkt am Flughafen, wenn ihr ankommt. Da bezahlt ihr den dreifachen Preis. Na, fahrt erstmal in die Stadt rein, geht dann in den Handyladen und dann bezahlt ihr den regulären Preis. Medizinische Versorgung. Also ich habe einige Krankenhäuser von innen gesehen und glaubt mir, ihr wollt sie nicht sehen von innen. Also ihr wollt da nicht krank werden. Die medizinische Versorgung ist nicht gut. Es gibt einige Privatkliniken, wo man mal hingehen kann, wenn es sich um kleineres Wehwehchen handelt. Das ist auch in Ordnung. Aber wenn es wirklich was Ernstes ist, jeder, den ich kenne, der in Laos lebt, der hat irgendwie eine Auslandskrankenversicherung und man fliegt raus nach Thailand, wo man dann sich besser versorgen lassen kann. Was war das Dritte?
Das war die Geldautomaten. Das
Internet? Ja, genau. Geldautomaten, ja, findet man auch überall. Das ist kein Problem. Man ist aber limitiert. In der Regel bekommt man an dem Geldautomaten jedes Mal nur 2 Millionen Kip raus. Also was sind das dann? Ungefähr 80 Euro. Ja, dementsprechend muss man halt mehrfach Geld holen. Das heißt, man bezahlt auch mehrfach Gebühren. Man ist da limitiert. Aber das funktioniert. Also, was aber wichtig zu wissen ist, die laotischen Kip außerhalb von Laos wird man sie nicht umtauschen können. Also bevor man das Land wieder verlässt, ausgeben oder vorab noch irgendwie wieder umtauschen in die nächste Landeswährung, wo auch immer man hinreist. Sonst wird man das nicht
los. Eine Frage, ich erinnere mich an die 4000 Islands, da war ich mal auf Dondet, ja. Und da gab es keine Geldautomaten. Da mussten wir uns dann irgendwie aufs Festland rüber schippern lassen, um zum Geldautomaten zu kommen. Weißt du, ja, ob das sich das mittlerweile so geändert? Ist immer noch so, okay. Hat seinen Charme
behalten. Ist immer noch so, ja.
Okay.
Ja, ganz genau.
Ja, das ist also gut zu wissen, dass man sich da ein bisschen was mitbringt, wenn man dahin reist.
Ja, ich glaube, es gibt so ein paar Leute, die da ihre Businesses haben, Guesthouse-Betreiber oder so, die sich so noch ein bisschen was dazu verdienen, so die für einen was umtauschen, aber natürlich gegen eine Gebühr. Aber ja, ich empfehle immer, bevor man da hinfährt, man kommt in der Regel entweder aus Kambodscha, Ja, also grundsätzlich, man kann auch mit US-Dollar an den meisten Orten bezahlen. Also es empfiehlt sich immer, ein paar Dollar dabei zu haben. Und die kann man auch problemlos umtauschen, dann in laotische Kip. Oder wenn man halt aus Richtung Norden kommt, in Paxe, das ist eine größere Stadt. Ja, von da aus, also da dann sicherheitshalber nochmal an Geldautomaten gehen und dann auf die Four Thousand Islands fahren. Aber ich glaube, es gibt auch, aber da bin ich mir nicht sicher, das müsste ich selbst nochmal nachschauen. Es gibt einen Ort, von dem aus man quasi auf die Inseln rüberfährt. Ich komme aber jetzt gerade nicht auf den Namen. Vielleicht gibt es da mittlerweile einen Geldautomaten. Das müsste ich aber selbst nochmal recherchieren.
Aber ich glaube, in diesem Ort, da gibt's einen, da war ich damals schon. Das ist direkt gegenüber. Nakasong heißt der.
So, jetzt haben wir die ganzen Themen, Krankenhäuser, Geldautomaten und so weiter. Kommen wir mal wieder aus was richtig Schönem, und zwar zum Essen in Laos. Darüber haben wir nämlich heute noch gar nicht gesprochen. Wie sieht's mit der laotischen Küche aus? Was sollte man unbedingt probieren? Und was ist vielleicht dein persönliches Lieblingsgericht?
Ich weiß nicht, ob ich dafür der richtige Ansprechpartner bin. Also ich bin kein Foodie in irgendeiner Art und Weise. Nein, überhaupt nicht, erstaunlicherweise. Aber ich bin sehr zufrieden und auch ja sehr glücklich mit der einheimischen Küche. Also es ist grundsätzlich immer, die Basis immer Reis oder Nudeln, so wie man sich asiatische Küche halt vorstellt. Und dann immer verbunden mit irgendeiner Art von Gemüse und vielleicht ein bisschen Fleisch. Also in dem Sinne auch als Vegetarier findet man auch immer was. Das ist, glaube ich, auch nicht ganz unwesentlich. Was ich häufig esse, sind tatsächlich so die einfachsten Gerichte, sowas wie ein gebratener Reis. Ja, also das nennt sich Khao Phat. Oder ich esse Phat Ka Pao, das ist auch wieder Reis, aber so mit Hackfleisch und Chili. Das ist eigentlich auch ein sehr typisches Gericht. Worauf die Laoten aber besonders stolz sind und was man vielleicht mal probieren sollte, ist der Papaya-Salat. Aber da muss man wissen, der ist scharf. Da ist viel Chili drin. Also wenn man nicht scharf essen mag, unbedingt sagen, ohne Chili. Und nicht nur sagen, wenig Chili. Die Einheimischen haben ein anderes Verständnis von wenig Chili, als wir es haben. Also, ja, das ist, glaube ich, ein nützlicher Tipp, weil sonst kommt man massiv ins Schwitzen und hat keinen Spaß an diesem Salat. Ja, und ansonsten gibt es noch ja so die klassischen Suppen, so die Pho, die man auch aus anderen Ländern kennt, also die Nudelsuppe. Und es gibt noch eine Suppe, die nennt sich Khao Soi. Das ist auch eine Nudelsuppe mit etwas breiteren Nudeln. Und auch wieder so mit Hackfleisch, also so eine rote Suppe letztendlich.
Das ist ja schon ein bisschen an die thailändische Küche an, ja, ähnlich der thailändischen Küche. Ja. Es gibt noch den Lab, eben diesen
ganz genau.
Salat.
Genau.
Genau.
Aber wie gesagt, ich bin da, glaube ich, nicht der richtige Ansprechpartner für. Ich bin echt kein Foodie. Also meine Partnerin, sie lacht mich auch immer aus, dass ich so genügsam bin, so mit gebratenen Reis. So, und ich esse das jeden zweiten Tag. So, also.
Also alle nach Laos und selbst ausprobieren, was es denn dort zu essen gibt.
Ganz genau, ganz genau. Und es gibt auch interessante Sachen einfach zu entdecken auf den Märkten. So, einfach auch mal da ein bisschen Mut zur Lücke, vielleicht einfach mal auch was in den Mund stecken, was irgendwie ungewöhnlich aussieht. Einfach mal probieren.
Ich muss jetzt an die Eichhörnchen denken, die da auf dem Grill lagen. Ich weiß nicht, ob ich da mitgehe. Ja, aber schön, Christoph.
Ich habe auch an solche Sachen gerade gedacht.
Ja.
Jetzt mach mal keine Angst.
Ja, aber schön, dass du auch nochmal das Lab erwähnt hattest, dass es ja auch Laos und im Nordosten Thailands gibt und auch in allen Varianten, ob mit Fleisch, mit Fisch oder mit Tofu. Das finde ich auch sehr empfehlenswert. Ja, danke. Auch wenn du kein Foodie bist, wie du gesagt hast, war das doch mal ein erster Einblick in die laotische Küche.
So, das waren jede Menge Tipps, praktische Tipps, jede Menge Infos zu Laos, zum Land und zu den Menschen. Kommen wir noch mal kurz zu dir, Chris, und
zu deinem Buch. Du hast uns bereits ein bisschen davon erzählt. Du hast einen kleinen Teil vorgelesen und vielleicht magst du uns denn sagen, was bei dir sonst noch so ansteht. Planst du neue Touren? Gibt's neue Projekte? Nimm uns mal mit.
Also bei mir, ich bin momentan selbst in einer Phase, wo ich mich ein bisschen ordnen muss. Also für mich nächster Schritt ist tatsächlich, mich wieder ein Stück weit bisschen mehr Richtung Europa zu orientieren. Jetzt, nachdem ich rund 5 Jahre in Laos verbracht habe, haben meine Partnerin und ich das Bedürfnis, auch wieder mehr und näher an Familie und Freunden dran zu sein. Aber Laos wird trotzdem weiter eine Rolle in unserem Leben spielen. Ja, dadurch, dass ich halt rund 5 Jahre jetzt da verbracht habe, sie beinahe 10 Jahre, gucken wir jetzt gerade, wie wir das in eine Balance bringen, dass das für uns beide funktioniert, halt einerseits privat, aber auch beruflich. Mhm. Projekte, ich möchte auch weiterhin mit dem Fahrrad die Welt erkunden. Dadurch, dass die Pandemie mein Leben halt so dahingehend verändert hat, wie es sich verändert hat, gehe ich nicht davon aus, dass ich nochmal eine Reise so angehen werde, wie ich es ursprünglich vorhatte, dass es jetzt so eine große Weltreise wird, sondern eher, dass ich die Welt bereisen werde in kleineren Abschnitten von jeweils 2-3 Monaten und dass ich mir dann immer einen Teil der Welt irgendwie rauspicke. Und buchmäßig, ja, ich habe wie gesagt jetzt Ende letzten Jahres dieses Buch über Laos, über meine Reise durch Laos während der Pandemie veröffentlicht. Und ja, eine Sache, die ich jetzt quasi gerade mal ganz exklusiv bei euch mitteilen kann, ist, ich habe vor kurzem angefangen, ein zweites Buch zu schreiben. Mhm. Und zwar befasst dieses Buch sich mit meiner Reise von Deutschland nach Laos. Also ich mache so ein bisschen den Star Wars-Ansatz, erstmal die eine Geschichte und dann das Prequel. Und ja, da bin ich auch noch gerade in den Anfängen, aber ja, ich glaube, auch noch viel zu erzählen, viele Anekdoten, viele Blickwinkel auf die Welt, die ich auch gerne teilen möchte.
Ja, das glaube ich auch. Also wie gesagt, ich kann das Buch auf jeden Fall empfehlen. Es nimmt einen nochmal mit in eine sehr, sehr aufreibende und spannende Zeit, aber aus einer ganz, ganz anderen Sichtweise, von einem ganz anderen Blickwinkel, nämlich abseits Europas, von dir als Reisendem in einem Land am anderen Ende der Welt. Und ja, finde ich eine sehr, sehr spannende Geschichte. Und sind wir auf jeden Fall sehr gespannt, was du in deinem neuen Buch erzählen wirst. Und ich denke mal, auf deinen kommenden Reisen wirst du auch wieder ein bisschen über deine Social-Media-Kanäle auf deiner Webseite vielleicht berichten. Sag uns gerade mal da, wo man dich online finden kann, wenn man da ein bisschen mehr über dich, über deine Reisen, das Buch Gefangen im Paradies oder dann das neue Buch erfahren will.
Ja, gerne. Also man kann mich einerseits auf meiner Website finden, das ist chrisfritze.com. Genauso habe ich einen YouTube-Kanal, auch unter meinem Namen zu finden, Chris Fritze. Mhm. Und auch in mehreren sozialen Kanälen, sei es jetzt Facebook, Instagram, unter dem Handle Fritze Chris. Mhm. Chris Fritze war schon vergeben, deswegen habe ich es umgedreht.
Okay, cool. Also schaut euch das auf jeden Fall mal an, folgt Chris fleißig, ist wirklich spannend, tolle Geschichten, tolle Stories. Geht da auf jeden Fall mal mit. So, wir kommen langsam zum Ende. Daher nochmal eine konkrete Frage. Wenn du einem Laos-Neuling jetzt nur einen einzigen Tipp mit auf den Weg geben dürftest, welcher wäre das denn?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, ich glaube, das haben wir auch versucht, so ein bisschen rauszuarbeiten heute. Laos ist für mich immer ein bisschen Abenteuer. Also wäre mein Tipp dahingehend, erwarte nichts und sei bereit für alles.
Das war unsere Reise durch Laos mit spannenden Geschichten, persönlichen Einblicken und jeder Menge Tipps für deine eigene Tour durchs Land der entspannten Menschen, goldenen Tempel und spektakulären Landschaften. Vielleicht hast du ja jetzt Lust bekommen, selbst loszuziehen. Mit dem Rucksack durch die Berge im Norden, mit dem Boot den Mekong entlang oder einfach mal treiben lassen in Luang Prabang. Auf unserer Website findest du bald einen Artikel zur Folge mit allen wichtigen Infos, praktischen Reisetipps und Empfehlungen für Unterkünfte, Aktivitäten und mehr. faszination-südostasien.de. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonnier unseren Podcast und lass uns gerne eine Bewertung da. Das hilft uns wirklich weiter. Und wenn du auf der Suche nach noch mehr Reiseinspiration bist, auf Instagram und Facebook versorgen wir dich regelmäßig mit neuen Tipps, Bildern und Ideen rund ums Reisen in Südostasien. Danke, Chris, für die Zeit, die du dir genommen hast. Danke auch dir, Stefan.
Sehr gerne.
Danke euch da draußen fürs Zuhören und vielleicht ja bis bald in Laos. Bis zur nächsten Folge und bis dahin, bleib neugierig, bleib reiselustig, sei mutig. Ciao und bis bald.